Herzlich willkommen zu Europa in Dresden, dem brandneuen Podcast des EDIC, des Europe Direct Informationszentrum hier in Dresden. Mein Name ist Philipp Demankowski und ich werde mich in unregelmäßigen Abständen in Zukunft mit Persönlichkeiten aus Dresden und aus Ostsachsen treffen und vielleicht auch darüber hinaus, um mit ihnen über Europa zu sprechen. Für die erste Ausgabe wollen wir uns mit der Wiedervereinigung beschäftigen, die sich ja dieses Jahr zum 30. Mal jährt. Und wir fragen bei Persönlichkeiten, die damals schon dabei waren, nach, wie viel Europa eigentlich in den Verhandlungen zwischen den beiden deutschen Staaten gesteckt hat. Unser erster Gesprächsgast ist Antje Hermenau, die im Februar 1990 den Sitz der Grünen am Runden Tisch in ihrer Geburtsstadt Leipzig einnahm und unter anderem auch mit Wolfgang Tiefensee diskutierte. Zwischen 1994 und 2004 war sie Mitglied des Deutschen Bundestags für die Bündnis 90 Grün, gab ihr Mandat dann aber auf, um als Abgeordnete und Fraktionschefin der Bündnis Grün Landtagsfraktion tätig zu sein. Nachdem sie 2014 ihren Rückzug von allen politischen Ämtern erklärt hatte, trat sie ein Jahr später aus der Partei aus. Parteiintern war Antje Hermenau stets als eine meinungsstarke Persönlichkeit bekannt, wobei sie durchaus auch mal entgegen der erwartbaren Parteilinien argumentiert. Das hat sie dann auch noch einmal untermauert in ihrer Veröffentlichung aus dem Jahr 2019, die da heißt Ansichten aus der Mitte Europas, wie Sachsen die Welt sehen. Wie man sich schon vorstellen kann, wird hier die Mentalität der Sachsen genauer untersucht und auf die Probe gestellt. Wir freuen uns auf ein interessantes Gespräch mit Antje Hermenau. Viel Spaß! Können Sie sich erinnern, wann Sie sich zum ersten Mal als richtige Europäerin gefühlt haben? Oder fühlen Sie sich überhaupt als Europäerin?
Ich kann mich erinnern, dass ich mich selbst als Europäerin bezeichnet habe auf einem Urlaub in Tansania. Ich bin gefragt worden, wo ich herkomme. Und meine erste Antwort war Europa, in Abgrenzung zu Amerika und Kanada. Mhm. Und dann habe ich aber hinzugefügt, deutschen Ursprungs. Und das war mir wichtig. Und im Laufe der Jahre hat sich aber herausgestellt, dass ich mich vor allen Dingen als Sächsin und Deutsche fühle, aber auch als Europäerin. Beim Weltbürger hört es manchmal auf, kommt auf die Region an.
Okay. Und hat sich das geändert über die Jahre, dieses Gefühl, dieser Eindruck eines europäischen
Geistes? Als ich ein junger Mensch war die Reihenfolge natürlich Europa, Deutschland, Sachsen, weil man als junger Mensch in die Welt hinausstrebt.
Ja.
Älter geworden, sage ich, meine Heimat ist Sachsen. Das ist der Ort, wo ich mit den Menschen normal umgehen kann, ohne mich anstrengen zu müssen, ohne Fremdsprachen zu lernen, wo ich das Nichtgesprochene gut verstehe, wo mir auch klar ist, wie mein Gegenüber tickt. Das ist Vertraut und Geborgenheit. Das kann man ein bisschen kleingeistig nennen, aber es ist eben der angenehme Zustand, ne? Wo man einfach ganz in Ruhe sich normal in der Gesellschaft bewegt. Alles andere ist etwas anstrengender. Es kann interessant sein, es kann furios sein, in fremden Gesellschaften zu leben, aber es ist deutlich anstrengender. Und ich tendiere jetzt dazu zu sagen, Heimat ist sehr wichtig, gibt einem Geborgenheit und Sicherheit. Man hat eine Klarheit darüber, wo man hingehört und kann trotzdem den Kopf über die Wolken stecken und die ganze Welt erobern.
Dann feiern wir dieses Jahr ja Wendejubiläum, beziehungsweise das 30-jährige Jubiläum der Wiedervereinigung. Sie haben damals mit am runden Tisch gewirkt, schon in Leipzig. War damals Europa schon ein Thema?
Nein. 1989, 90 ging es vor allen Dingen erstmal um Deutschland und die Wiedervereinigung. Einige wenige haben auch von der Vereinigung Europas gesprochen. Ich fand das auch die logische Konsequenz, dass dann sich die anderen Länder aus der Umarmung der Sowjetunion befreien. Ja, das fand ich logisch, aber es war nicht das Hauptgesprächsthema. Das Hauptgesprächsthema war, wie kommen wir hier aus dem Sozialismus raus und wie werden wir wieder ein Deutschland? Und da gab es harte Diskussionen. Manche wollten überhaupt keine Wiedervereinigung, auch bei den Bürgerbewegten nicht. Da gab es ja auch dann einen Entwurf für eine eigene Verfassung und solche Sachen. Also das war... zumindest wollte man es so lange zurückhalten, bis man sich auf eine gemeinsame neue deutsche Verfassung geeinigt hat, aber so kam es ja alles nicht, sondern wir haben dann einfach den Beitritt nach Grundgesetz ins Grundgesetz gemacht und das war's.
Haben Sie das Gefühl, dass es in Dresden einen ausgeprägten europäischen Geist gibt?
Aber die ganze Stadt atmet das ja. Also das italienische Dörfchen heißt ja nicht umsonst italienisches Dörfchen. Das waren italienische Steinmetze, die zum Beispiel an der katholischen Hofkirche gearbeitet haben. Und natürlich war das immer alles sehr weltoffen. Es gibt Schlösser, die haben Anlehnungen an japanische oder chinesische Einflüsse. Das war mal sehr schick im Zeitgeist vor ein paar hundert Jahren. Wir haben immer offen aufgenommen hier in Dresden eigentlich, so wenn man die Geschichte sich anguckt, was an Einflüssen so kommt und was wir schick fanden, haben wir übernommen und was wir nicht schick fanden, haben wir nicht übernommen. Das ist eine sehr normale Art und Weise, mit fremden Einflüssen umzugehen aus meiner Sicht. Man behält das, was man selber hat, es sei denn, der andere hat es besser gelöst, dann kann man das ja übernehmen. Das ist auch in der Technik so, nicht nur in der Kultur. Aber die Herangehensweise bei fremden Einflüssen ist meistens bei den meisten Menschen konservativ. Man prüft, ob man etwas ändern muss. Wenn man es ändern muss, dann macht man es klugerweise auch. Wenn man es nicht ändern muss, kann man gerne so weiterleben.
Und haben Sie das Gefühl, dass sich das Verhältnis der Dresdnerinnen und Dresdner über die Jahre jetzt nach der Wiedervereinigung zu Europa geändert hat? Oder ist das in etwa ähnlich geblieben?
Ich bin vor der Wende Leipzigerin gewesen. Ich bin erst 1990 hergezogen. Ich kann deswegen nicht sagen, wie Dresden vor der Wende war. Ich weiß das nicht. Da müssen Sie Uwe Tellkamp fragen. Aber ich weiß, wie Leipzig war. Und wir hatten ja durch die Messe sowieso immer eine relativ weltoffene Atmosphäre, auch wenn es auf dem Ostblock oft begrenzt war. Ich war immer angehalten, mehrere Sprachen zu sprechen. Ich habe ab und zu gedolmetscht auf der Messe. Also ich habe sowieso eher internationale Kontakte auch schon zu DDR-Zeiten gepflegt als Studentin, habe mich drum gekümmert. Wir hatten ja auch Studenten aus dem Ausland. Ich war eigentlich immer in vielen solchen Kontakten und fand das auch alles völlig richtig. Ich komme aus einer alten Händlerfamilie über Generationen hinweg. Wir sind eh alle so trainiert, Fremdsprachen zu lernen und weltoffen durch die Welt zu gucken. Das heißt aber nicht, dass man seine Heimat nicht liebt. Und deswegen ist mir das Dresdner auch nicht fremd. Eigentlich sind das, was jetzt in Leipzig und Dresden so auseinandergeht, zwei Seiten einer Medaille.
Können Sie das noch ein bisschen näher erklären?
In Leipzig hat sich ja eine feste Kultureinheit zusammengefunden, viele junge Leute, die sehr betont darauf setzen, keine Sachsen sein zu müssen. Ne? Da sind viele Zugewanderte dabei, viele Einheimische, die aus dem ländlichen Raum in die Stadt gewandert sind. Das ist eine interessante Mischung geworden. So, und denen ist es ganz wichtig, sich von Sachsen und Dresden abzugrenzen. Es ist nicht so, dass die Dresdner die Leipziger ausgrenzen. Die Leipziger wollen sich abgrenzen. Das ist historisch nicht neu. Das hatten wir immer schon. Also das kleine bisschen Flachland, das es in Sachsen gibt, um Leipzig herum, wollte immer schon ein bisschen was anderes sein. Das weiß ich, weil ich da aufgewachsen bin. Aber es ist stärker geworden in den letzten Jahren und es ist politisch aufgeheizt. Man wollte sagen, den Kontrapunkt zu Pegida setzen, wenn ich das richtig beobachte. Das halte ich aber auf lange Sicht für töricht.
Warum?
Weil es beides zusammengehört. Du kannst nicht mit dem Kopf über den Wolken sein, wenn deine Füße nicht in der Heimaterde verwurzelt sind. Auf Dauer jedenfalls nicht. Dann wirst du herumgetrieben von allen Winden dieser Welt. Das kann meiner Meinung nach keine Verordnung für einen Menschen sein, der verantwortlich handelt. Denn du handelst verantwortlich in der Region, in der du bist, für die Leute, mit denen du zusammen dein Leben teilst und für das Land, auf dem du lebst. Und die Verantwortung kann man nicht auf die ganze Erde verteilen, dann ist es gar keine Verantwortung. Sondern du musst es konkret machen vor Ort. Das ist meine persönliche Überzeugung. Und das fehlt dann eben in dem Moment.
Aber schließt sich das aus, dass wenn man nur in seinem Regionalen handelt, aber doch europäisch oder in größeren Maßstäben denkt?
Das schließt sich nicht aus, aber es muss kombiniert werden. Mir fehlt die Kombination. Mir fehlt die Kombination. Es hat sich eine etwas irrwitzige Ablehnung von einem zum anderen sozusagen aufgebaut oder wurde aufgebaut. Das kann ich nicht so genau beurteilen, da wage ich keine These. Aber als ob das eine das andere nicht ertrüge. Und das ist falsch. In meinen Augen ist das zutiefst falsch, weil das zerstört Zivilisation. Du musst das sozusagen, das, was vorhanden ist und das, was du gerne kommen lassen möchtest, zusammenbringen. Aus meiner Sicht geht es nicht auf Dauer konträr.
Wenn wir nochmal zu den Nachwirkungen der Wiedervereinigung kommen, jetzt auch für Europa im konkreten Fall, haben Sie den Eindruck, dass die Errungenschaften, die Europa mit sich gebracht hat in den letzten Jahren, also ich denke an Euro und an die Erweiterungsrunden, dass das möglich gewesen wäre ohne die Wiedervereinigung?
Also den Euro hätten die sicherlich eingeführt. Da bin ich mir sicher, weil die ganze Europäische Union immer eine sehr materialistische Veranstaltung der Regierungen war. Und die haben große Vorteile davon, wenn sie einen Binnenmarkt schaffen, ohne Bürokratie und dauernden Umrechnungskursen. Das ist natürlich hilfreich für die Wirtschaft. Also der freie Verkehr von Gütern und Personen und Dienstleistungen war immer der Plan. Da würde ich mir keine Illusionen machen. Die Frage, die sich auftut, ist, ob andere Politiken der Europäischen Union in dem Maße nach oben gegangen wären. Sie haben ja zwei große Störfelder in der Europäischen Union im Moment in der Politik. Das eine Störfeld haben wir spätestens seit der Finanzmarktkrise, eigentlich seit der Einführung des Euros. Das ist nämlich die Frage der unterschiedlichen Produktivität und marktwirtschaftlichen Umgehensweise mit der Wirtschaft sozusagen in den einzelnen Mitgliedsländern. Und im Süden wird anders gewirtschaftet als im Norden. Und die Skandinavier regen sich da genauso auf wie die Deutschen. Das ist kein deutsches Phänomen. Ja. Die Holländer sind auch jedes Mal immer im Krisenmodus. Ja. Da gibt es also einfach Unterschiede. Das hat damit zu tun, dass die südlichen und westlichen europäischen Staaten früher große Kolonien hatten. Die haben ihren Reichtum aus den Kolonien gezogen über Kriege und Besetzung. Und die Mitteleuropäer und Nordeuropäer, die haben im Wesentlichen ihr Geld selbst erarbeitet. Es gibt also, haben auch einen Mittelstand aufgebaut, der das fleißig vorantreibt mit ein bisschen kleinen Besitzstrukturen, damit die Leute motiviert sind. Das ist eine andere Geschichte als ein Staatskapitalismus wie in Frankreich. Mhm. Und das muss man einfach historisch einordnen können, dann weiß man auch, warum es unterschiedlich läuft. Und aus meiner Sicht ist das also ein großes Störfeld, der Umgang mit dem Euro. Und das wird jetzt gerade dramatisch angezündet durch die neue Achse Paris-Berlin. Weil dann die anderen sagen, im Norden, also bis hin zu den Finnen, ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie nur im Umfeld der Deutschen, zu sagen, ja, aber so kann man mit dem Geld nicht umgehen. Diese Schuldenunion ist ein echter Spaltpilz der Europäischen Union, aus meiner Sicht. Das muss man ernst nehmen. Der Euro ist gefährdet durch solche Politik, aus meiner Sicht. Ja. Und das Zweite ist, der zweite Störfaktor, der trat dann vor 5-6 Jahren auf, als dann auf einmal eine Welle von Flüchtlingen in die Europäische Union schwappte. Und die Frage war, wie gehen wir damit um? Ne? Also man hat ja erst die Gelder gekürzt für die Flüchtlingscamps, was ich ja nicht so schlau fand, weil Leute oft gerne auch in der Nähe ihres Landes bleiben, wenn sie das Gefühl haben, sie können irgendwann wieder zurückgehen. Mhm. Aber dann waren sie eben sozusagen, wie Frau Merkel sagte, klassisch, dann waren sie da. Und da ist nie eine gemeinsame europäische Strategie verabredet worden. Und bis heute bleibt Deutschland eigentlich auf den Merkel-Flüchtlingen sitzen. Die anderen wollen sie nicht. Und das war keine Frage der Osteuropäer oder der östlichen Mitteleuropäer, Polen oder Tschechien, wo man immer mit dem bösen Finger Ungarn auf die gezeigt hat und gesagt hat, ihr bösen Leute, keine Flüchtlinge nehmen. Sondern es war ja auch Frankreich und England, die zugemacht haben. Die haben sogar teilweise den Tunnel gesperrt eine Weile, um das zu klären. Also es ist nicht so, dass das eine Ost-West alleinige Streitigkeit gewesen ist, sondern das war Deutschland gegen den Rest in Europa. Da muss man auch mal aufpassen. Am Anfang wurde ja immer so mit links-rechts und Westen und Osten argumentiert. Vorsicht. Mhm. Dass die, die später dazugekommen sind in der Europäischen Union, im materiellen Gefälle weiter unten stehen und deswegen deren Fallhöhe niedriger ist und die mehr die Probleme am Boden erkennen, als die noch ganz weit oben sind und den Fallschirm noch gar nicht aufgemacht haben, ist logisch. Und die sehen die Probleme. Die haben ganze Gebiete, wie wir ja auch hier in Sachsen haben, wo die jungen Leute weggezogen sind und so weiter. Die sehen die Probleme. Und dann können sie nicht noch mehr Probleme gebrauchen. Das verstehe ich natürlich. Aber wenn man jetzt mal guckt, wie sich in den letzten 5 Jahren in Frankreich oder in England die Debatten entwickelt haben über das Thema Integration, was ja logischerweise als zweite Seite der Medaille immer mitgedacht werden muss bei der Migration. Sonst kannst du es lassen. Das ist interessant. Die Briten haben blank gezogen mit Douglas Murray und haben deutlich gemacht, also dass es keine Integrationskonzepte gab, die gab es die ganzen Jahrzehnte über nicht. Man hat einfach aus den Ex-Kolonien, aus dem Commonwealth, die Zuwanderung zugelassen und es haben sich eigene Städte und Viertel aufgebaut und es ist nicht so, dass sie Briten geworden sind. Bei vielen nicht. Ne? Bei vielen wieder ja. Es kommt immer darauf an, wo die Leute herkommen und wie ihr eigener Wille ist, sozusagen europäisch zu werden. Aber es kommen auch welche hierher, die in ihren Ländern nicht einverstanden sind und die nicht europäisch werden wollen. Man darf die Migration nicht ohne Integration diskutieren. Das ist ein Fehler. Es geht nicht darum, wollen wir sie alle reinlassen, es geht darum, funktioniert es für alle.
Und da gibt es noch einigen Nachholbedarf bei den...
Also meiner Meinung nach hat das alte Westeuropa sehr versagt beim Thema der Integration über Jahrzehnte. Das war eher so ein passives Laissez-faire, naja, lass die mal machen, Hauptsache sie schmutzen nicht und stören uns nicht oder so. Das hat mit Toleranz überhaupt nichts zu tun, das hat eher was Verachtendes. Und ich denke, Integration ist entscheidend von beiden Seiten. Der eine muss wollen und der andere muss auch wollen. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man klar macht, wie man die Maßstäbe für Integration definiert. Und das ist alles nicht gemacht worden, das hat auch keinen gekümmert. Man war ja so weltoffen, ne? Und hat überhaupt nicht verstanden, dass man sich eigentlich im Innersten auch rassistisch verhält, indem man sozusagen gar keine Ansprüche an das gemeinsame Zusammenleben stellt. Als Gastgeber.
Und kann Integration immer nur in nationalem Maßstab funktionieren oder hätte man vielleicht auch einen paneuropäischen Ansatz finden können?
Naja, das ist die Frage. Wenn man sich mal anguckt, wie die Integration jetzt in Frankreich oder England verlaufen ist, wo man ja sagt, die haben viel mehr Erfahrung damit, weil die viel mehr Zustrom aus den Kolonien hatten und so weiter, sind auch nicht wahnsinnig erfolgreich. Also in manchen Bereichen ja. Es kommt offensichtlich auch auf die Gruppen der Zuwanderer an. Also ich höre weniger Stress mit Japan oder mit China oder mit anderen fernöstlichen Leuten, die kommen. Die bilden manchmal auch ihre Enklaven, aber es gibt weniger Probleme. Dann gibt es wieder welche, wo mehr Probleme auftauchen. Also das muss man, glaube ich, sich genau angucken. Und dann muss man Vereinbarungen treffen. Ansonsten wird sich die einheimische Bevölkerung, die autochthone Bevölkerung, ein bisschen fühlen wie die Indianer in Amerika. Das ist nicht gut, das gibt Krieg.
Und wenn wir mal zu unserem Mittelpunkt hier in Sachsen wieder zurückkommen, ist das eigentlich ein Vorteil für Sachsen und für die Dresdner auch?
Ich finde ja. Also Ostsachsen hat ja eh nochmal eine andere Geschichte als Westsachsen. Das darf man nie vergessen, das wird gerne übersehen. Und natürlich fühlen sich hier viele Leute auch stärker noch zu den Visegrad-Staaten hingezogen. Die Lausitzen sind erst vor knapp 200 Jahren an Sachsen gefallen. Ne? Also das darf man nie vergessen. Es gab hier böhmische und ungarische Könige im Ostsachsen. Das darf man nicht vergessen. Ne? Und der August der Starke war dann auch König von Polen. Das wollte zwar keiner haben, aber ist eine andere Geschichte. Also dass man einfach mal sieht, da gibt es eine andere Affinität. Ne? Ich glaube, dass Sachsen sogar die Möglichkeit hat, wenn es sich denn mal als Gruppe dazu entschlösse, ein Brückenbauer zu sein. Finde ich ganz wichtig, zwischen den östlichen Mitteleuropa und dem westlichen Mitteleuropa. Westdeutschland hatte das Gefühl, es gehört zu Westeuropa. Die Franzosen sind ihnen so viel näher als die Polen oder die Tschechen. Das merkt man. Umgekehrt, zumindest hier in Ostsachsen, sagt man sich, naja, die Polen und Tschechen sind uns schon näher. Wir haben das ein bisschen aus den Augen verloren in den 90er Jahren. Das trifft auch zu. Man wollte gerne zum Westen gehören. Ne? Aber am Ende merkt man, dass die Lebensweise und das Verständnis von den wichtigen Dingen im Leben sehr ähnlich ist. Das hat auch mit den gemeinsamen Erfahrungen zu tun. Ein Mensch ist ja nicht nur von Geburt determiniert biologisch, sondern der lernt ja durch seine Erfahrung und das macht ihn ja dann erst zum Menschen am Ende, ne, wenn das zusammenkommt. Mhm. Und aus diesen Erfahrungen heraus haben wir festgestellt, wir haben vergleichbare Beobachtungen. Wenn wir uns angucken, wie traumtänzerisch manchmal in Brüssel oder auch in Berlin entschieden wird, auf der anderen Seite haben wir auch dieselben Erfahrungen im negativen Bereich, zum Beispiel, dass wir sehr homogene Gesellschaften waren, die sich schwer damit tun, sich zu öffnen. Auch das ist wahr. Mhm. Also es gibt vergleichbare Erfahrungen und da kann man sich auch sehr gut austauschen und sich dann auch mal vergewissern gegenseitig. Das ist gar nicht verkehrt, dass man nicht so in so einen Empörungsmodus reinlaufen muss. Ne? Ich würde gerne diese Emotionen ein bisschen rausnehmen aus diesen ganzen Debatten. Es sind ernsthafte, für uns wirklich wichtige Debatten, die wir führen müssen, so wie vielleicht 68 im Westen die Individualismusdebatte geführt wurde. Aber da muss dieser Klassenkampf raus. Das geht gar nicht. Und wenn man das erstmal geschafft hat, dann kann man auch über diese Dinge, glaube ich, vernünftig reden und entscheiden.
Was könnten das für Materialien sein, aus denen diese Brücken bestehen?
Also ich glaube, wir brauchen eine gewisse ideologische Abrüstung in den Themen. Also wenn ich zum Beispiel über Integration rede und Migration und mit vielen Leuten rede, auch im ländlichen Raum, in städtischen Räumen, ja, überall, ich treffe viel mehr Leute, die sagen, generell bin ich nicht gegen Migration, dann kommt das berühmte aber ich habe was dagegen, wenn hier in unserem Dorf wir auf unsere Haustüren verschließen müssen, weil sich was geändert hat. Oder ich im Dunkeln nicht mehr rausgehe als ältere Frau. Oder da kommen so Sätze. Und sagte, das bin ich immer gewöhnt gewesen. Wir hatten mal den Fall dieser Joggerin vor 1-2 Jahren in Leipzig, eine ältere Dame, die beim Joggen war und die dann schwer zusammengeschlagen worden ist. Und dann wurde von der Polizei empfohlen, sollen sie halt zu zweit, zu dritt joggen gehen. Wenn sie berufstätig sind, vielleicht noch alleinerziehend und sie haben ein Zeitfenster fürs Joggen und dann müssen sie noch jemanden finden, der in der genau derselben Situation ist, ist es schwierig. Also es ist einfach kein nützlicher Ratschlag. Da sagt die Frau, nee, die Polizei muss dafür sorgen, dass ich nicht zusammengeschlagen werde. Und das ist ihr Recht. Das ist ihr gutes Recht. Ja, also da glaube ich, die Sachen wieder ins Gerade zu rücken und zu sagen, das ist die Norm, an der wir uns orientieren wollen. Nämlich, dass die Frau mit über 50, ohne zusammengeschlagen werden zu werden, wenn es geht, durch den Park joggen kann, ohne das täglich befürchten zu müssen nach der Erfahrung, ist der entscheidende Punkt in meinen Augen. Also es wird deutlich mehr von den Leuten, und das hat auch mit dem wachsenden Durchschnittsalter der Bevölkerung zu tun, erwartet, dass Recht und Ordnung herrschen. Damit tun sich mit den Linksparteien immer schwer. Das ist nicht ihr Thema. Hilft aber nichts. Wer Integration oder Migration haben will, muss diese Frage ehrlich mitdiskutieren. Da kann man nicht einen Bogen drumherum machen und behaupten, es geht einen nichts an. Also mir sind jetzt die Kriminalstatistiken aufgetaucht. Das, was viele Leute so gefühlt hatten und keiner belegen konnte, hat sich ja jetzt durch Herrn Pfeiffer nochmal auch prominent und glaubwürdig durchgesetzt öffentlich. In zwei Bereichen gibt es einfach eine starke Deliktzunahme und sie hat massiv mit der Zuwanderung zu tun. Und das ist einmal der Übergriff bei Frauen, also Angriffe auf die sexuelle Selbstbestimmung, und das ist zum anderen schwere Körperverletzung oder Totschlag. Das ist einfach so. Und das macht die Leute hier kirre.
Ich meine aber auch in Bezug auf den Dialog zwischen West- und Osteuropa,
ja,
wo man da in welchen Bereichen ansetzen kann, um mehr Dialog zu schaffen.
Also ich glaube, eine Debatte, die Osteuropäer gerne mitführen würden, wäre die, wie sichern wir auf lange Sicht den Wohlstand. Es muss keiner reich werden, das erwarten wir ja alle nicht so wirklich. Aber dass es stabil bleibt bei dem, was man sich erarbeitet hat, und dass man das nicht verliert. Mhm. Und da ist eine größere Ernsthaftigkeit in der Debatte hier in den ehemaligen Ostblock, weil man hier die Fallhöhe noch kennt, materiell zum großen Teil, und weil man hier auch nicht gleich sofort Millionär wurde, ne? Während im Westen, ich feststelle, gibt es viele, auch die erben dann mal von ihrer Tante noch die Wohnung in Hamburg und so, die machen sich da weniger Sorgen. Es gibt auch ein größeres Vertrauen darin, dass der Staat das mit dem Geld vernünftig regelt. Dieses Vertrauen ist hier im Osten nicht verbreitet. Also man müsste diese Erfahrungen jetzt wirklich endlich mal nach 30 Jahren zusammentun. Es gibt im Westen sozusagen noch eine Grunderfahrung, dass der Staat funktioniert, obwohl die auch Erschütterungen hatten. Ich denke mal an die ganze RAF oder so, ne? Und es gibt im Osten hier die Erfahrung, dass der Staat nicht funktioniert. Und da muss man klären, woran das liegt. Und dann wird man wahrscheinlich zu einer etwas konservativeren Politik kommen am Ende im Ergebnis. Ja, wenn es also wieder um Eigentumsfragen geht, wenn es um Recht und Ordnung geht, das sind eher Themen, die mit rechts bewegt werden. Aber es könnte dazu beitragen, dass man sich ein Herz gibt und sagt, naja, und jetzt gucken wir mal, was wir da an Migration, Integration ergänzen müssen oder das oder jenes. Also ängstliche Leute öffnen sich nicht. Die haben Angst. Und Angst ist jetzt irgendwie kein Versagen des Intellekts, sondern ein Urinstinkt. Es gibt zwei, Angst und Liebe. Und die Politik hat ja mit der Angst jetzt auch richtig Politik gemacht. Ist ja nicht so, dass denen das völlig fremd wäre. Deswegen glaube ich, dass man den Leuten ein bisschen die Angst nehmen muss. Und das kann man nur mit glaubwürdigen Entscheidungen, wo sie das Gefühl haben, sie werden eben nicht mit Negativzinsen sozusagen um ihr Gespartes betrogen. Oder wo sie das Gefühl haben, die Kriminalitätsrate steigt jetzt nicht, weil wir die Zuwanderung erlauben. Ne? Also das muss man klären. Mhm. Und wer das nicht ernsthaft klärt, überzeugt in anderen Fragen nicht.
Vielleicht noch als abschließende Frage zu unserem eigentlichen Thema. Haben Sie den Eindruck, dass die neuen Länder von der EU wirklich profitieren können? Und andersrum, was können die neuen Bundesländer quasi an die EU abgeben? Wie können die sich da einbringen?
Also wir hatten ja nach der Wiedervereinigung hier im Osten die Situation, dass viele Betriebe zugemacht worden sind. Manche wurden auch gekauft, dann wurden die Betriebe trotzdem zugemacht, aber die Märkte wurden übernommen in Russland oder in Polen oder in Ungarn. Und die sich hier aufgebaut haben als Mittelständler im Laufe der 90er Jahre, die haben sich alle Nischen gesucht. Die haben zum Teil große Fortschritte bei Erneuerbaren gemacht, Sachsen-Anhalt wäre ein Beispiel dafür, Brandenburg auch. Die haben sich technologisch massiv nach vorne bewegt, da haben wir in Sachsen ja viele Beispiele von Firmen. Die sind zum Teil weltmarktführend, das weiß kein Mensch, weil die haben bestimmte technologische Sachen entwickelt, die gebraucht werden. Manchmal auch Teile, die verbaut werden, und manchmal auch ein ganzes Produkt. Wir haben mehrere Weltmarktführer in Sachsen, die kein Mensch kennt. Und ich glaube, dass es aber eine interessante Entwicklung ist, dass man den Leuten den Platz und die Möglichkeit gibt, sich Märkte zu erobern. Und da müsste man, das ist ein altes mitteleuropäisches sogar, mitteldeutsches Prinzip, auch Mitteldeutsch hat davon profitiert, viele kleine nebeneinander und alle machen ein bisschen Wettbewerb miteinander. Also Mitteldeutschland zum Beispiel, die ganzen Bibliotheken und Theater, die wir haben, von Hessen sozusagen bis rüber nach Sachsen, ne? Das war diese über Jahrhunderte dauernde Konkurrenz zwischen den ganzen kleinen Fürstentümern und Bischofssitzen. Und jeder wollte zeigen, dass er kulturell auf der Höhe der Zeit ist. Ne? Und dann haben sie eine kleine Bibliothek gehabt und eine Opernsängerin und was man alles haben musste. Ich finde das toll. Und das gibt es natürlich auch in der Technologie, hat es auch gegeben. Ne? Also die erste Eisenbahn, die fuhr von Nürnberg nach Fürth, das weiß jeder. Aber die erste, die Geld abgeworfen hat, fuhr von Dresden nach Leipzig. Das weiß keiner. Aber nur wir. Aber Sie verstehen, was ich meine. Und ich glaube, dieses immer in Bewegung sein, dieses sich vergleichen, ohne Krieg zu machen, Das ist cool. Wettbewerb nennt man das. Mhm. Das würde ich gerne durchhalten und durchsetzen. Ich glaube, dass man davon viel profitieren kann. Und das scheint mir aber gerade in eine andere Richtung zu gehen. Die Leute sind viel gelähmt zurzeit durch die ganze Angst jetzt mit diesem Virus, mit dem man umzugehen verlernt. Es werden Entscheidungen von großer Tragweite getroffen und kein Schwein diskutiert die. Das Parlament ist ja gar nicht besetzt und die Regierung macht einfach eine Schuldenunion. Das finde ich schon herzhaft. Mhm. Das ist ein entscheidender Schritt und der wird überhaupt nicht breit diskutiert. Der geht so nebenbei und unter dem Deckmantel des Virus mit durch. Ja? Aber absichtlich oder nicht, ist egal, aber es passiert einfach. Ne? Mhm. Und das irritiert mich zutiefst. Aber ja, ich glaube, dieser Wettbewerb der Kleinen, das hat ganz Mitteleuropa geprägt. Also Deutschland war ja bis Bismarck eigentlich auch viele Kleine. Und dann ist Mitteleuropa eine Region gewesen mit ganz vielen kleinen Ländern. Da war dann Tschechien schon groß mit 10 Millionen oder so, ne? Oder Preußen. Ja. Aber dieser Wettbewerb hat gut getan. Der hat funktioniert und die Leute haben sich entwickelt und es ging immer aufwärts. Und ich glaube, das ist eine gute Denkweise, um voranzukommen im Leben, ohne dass man Krieg machen muss. Mhm. Und diese Erfahrung liegt ja nicht überall in Europa vor. Mhm.
Aber trotzdem können ja die Länder untereinander von den, ja, von den Wettbewerbsfähigkeiten der Firmen profitieren, oder?
Das kommt drauf an. Also ich bin ja ein großer Fan von Franchising-Modellen und sowas. Ich halte da viel davon und Joint Ventures, die ernst gemeint sind und wo nicht das Schwein geschlachtet wird für Ham & Eggs. Aber ne, muss man schon aufpassen. Ja. Aber ich halte viel davon. Ich habe auch mal verglichen, war ja jahrelang im Bundestag dafür zuständig, Entwicklungszusammenarbeit und die Grundprinzipien. Also man kann ja über die Deutschen viel meckern, aber auch da, wo sie mal ein paar Jahre lang Kolonialherren waren, haben sie schon angefangen, Eisenbahnen und Krankenhäuser zu bauen. Egal, ob jetzt in Afrika oder China. Mhm. Und die in der DDR haben auch gesagt, wir befähigen euch, wir bilden euch aus, ihr lernt bei uns, wir geben euch die Grundlagenausbildung, Technik oder sowas und ihr geht zurück in eure Länder und baut die auf. Der Plan war auch immer ein relativ friedfertiger. Mhm. Man hat natürlich versucht, einen kommunistischen Bund weltweit zu spinnen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, die Befähigung zum Selbstaufbauen, das ist cool. Mhm. Das finde ich absolut cool. Wir haben sehr unterschiedliche Entwicklungsstände weltweit, das ist keine Frage, das kann jeder an seinen fünf Fingern abzählen. Die Frage ist, wie man also einen grundlegenden Wohlstand, der reicht, dass die Leute ein Dach über dem Kopf haben, zu essen haben, wie man das hinstellt. Und da müssen die Länder selber auch was machen. Ja. Und das ist was anderes als diese Almosenpolitik, die ich oft auch gesehen habe, wo ich sage, das bringt's nicht. Und im Prinzip ist das ja eine Art, ich deale mit jemandem, der das Land irgendwie leitet, mitunter auf dubiose Weise, und kriegt dafür Rohstoffe oder so. Das ist eine Fortsetzung des Kolonialismus mit Geld statt mit Armee. Mhm. Davon halte ich nichts. Mhm. Ich glaube wirklich, also den Leuten und den Menschen da Möglichkeiten zu geben, sich selber zu entwickeln, ist entscheidend. Da haben wir jetzt, bei Asien ist es ja eigentlich gut entstanden in den letzten Jahrzehnten. Und in anderen Ländern haben wir da große Schwierigkeiten, weil die Geburtenraten so hoch sind. In Afrika, in arabischen Ländern, die verdoppeln innerhalb von 20, 30 Jahren ihre Bevölkerung, die so schon sehr hoch ist. Und dann hast du einfach nicht genug Wirtschaftswachstum, um dann statt einem 8 Leuten Arbeitsplätze anzubieten. Das ist einfach nicht machbar. Das Problem steht im Raum. Das wird keiner dran ansprechen. Alle halten das für Rassismus, wenn man darüber spricht. Aber es geht darum, was kannst du wirtschaftlich erreichen und was schaffst du nicht. Und da gibt es einfach Grenzen.
Dann recht herzlichen Dank für das Interview. Ich freue mich, dass es geklappt hat.
Ja, gerne.